Man kann man an der Temperaturempfindung auch schon erkennen, wie unterschiedlich die Menschen veranlagt sind, beziehungsweise die Menschenkörper. Beschäftigen uns ja jetzt mit unserem lieben Körper, wie der sich anfühlt, aber auch wie wir ihn verstehen und wie wir ihn begreifen. Das ist ja das Spannende an diesen verschiedenen Übungen, dass sie trotz ihrer großen Unterschiedlichkeit in der tatsächlichen Umsetzung dann alle in dieselbe Richtung führen, beziehungsweise zu einem ähnlichen Zustand des Erlebens führen, von dem ich gestern auch schon ein bisschen gesprochen habe, den ihr jetzt vielleicht auch kennengelernt habt, erleben konntet in der Meditation, ein Zustand, der eigentlich ruhig und friedlich ist. Ist jetzt nicht irgendein besonderer mysteriöser Zustand, sondern einfach das, was passiert, wenn unser Geist eine wirklichkeitsgemäße Haltung dem Körper gegenüber einnimmt. Eben zum Beispiel, indem wir den Körper empfinden, so wie er ist. Durch unsere intuitive Wahrnehmung von dem, wie sich der Körper anfühlt. Wir haben gesagt, das ist eine Plattform, die wir auch nutzen können, um verschiedene andere Aspekte in unserer Praxis weiter zu verfolgen. Eine gute Voraussetzung, um mit dem Geist wirklich etwas Sinnvolles anfangen zu können. Und solange der Körper mit seinen, manchmal fast aufdringlichen Geschichten über weltliche Verstrickungen, über Alltagssorgen, wenn man sich das mal überlegt, wo unsere Alltagssorgen, die finden doch, klar, wir denken sie, aber das sozusagen die Bühne dieser Alltagssorgen ist eigentlich meistens auf dieser Ebene des Körpers. Ich gehe zur Arbeit, damit ich genug Geld verdiene, damit ich was zu essen und zu trinken und zu wohnen habe, damit mein Körper nicht irgendwie kaputt geht. Oder ich möchte wo wohnen, wo es ruhig ist, damit der Körperteil namens Ohren nicht so viele Geräusche hören. Und so weiter und so weiter. Also die Verstrickung mit dem Körper reicht natürlich tief in das hinein, was wir über unsere Sinnesorgane wahrnehmen. In unserer Lehrrede, die ja so ein bisschen unser Leitfaden ist für heute, gab es da ein schönes Gleichnis, das vielleicht nochmal veranschaulicht, diese Plattform, die ich da gerade erwähnt habe. Ich lese euch das einfach mal vor. Nachdem ich es gefunden habe. Angenommen, da wäre ein Pferdewagen auf ebenem Untergrund an einer Wegkreuzung mit Vollblütern angespannt und wartete mit bereitliegender Reitgerte, sodass ein geschickter Wagenlenker geschickt im Umgang mit den Pferden den Wagen besteigen könnte und jederzeit nach Belieben mit den Zügeln in der linken Hand und der Reitgerte in der rechten Hand auf beliebiger Straße ausfahren und zurückfahren könnte. Genauso ihr Mönche, wenn jemand die Achtsamkeit auf den Körper entfaltet und geübt hat und er dann seinen Geist der Verwirklichung irgendeines Zustandes zuneigt, dann erlangt er diese Fähigkeit, jenen beliebigen Aspekt darin zu bezeugen, weil es eine geeignete Grundlage dafür gibt. Also es ist ein Fahrzeug, das wir besteigen können. Das Fahrzeug des eigenen Geistes im Prinzip, das wir mal an einen Punkt bringen, wo es möglich wird, sinnvoll mit ihm zu arbeiten. Ja, der normale Alltagsgeist leider einen Großteil seines Potenzials eben in zufälligen Gedankenschleifen, in Beschäftigungen mit irgendwelchen fiktionalen Problemen und Sorgen verschwendet. Das muss nicht sein, das ist die gute Botschaft, dass wir mit ein bisschen Übung, mit ein bisschen Geduld da uns in eine Position bringen können, wo unser Geist wirklich zu einem Fahrzeug wird, um uns an verschiedene Orte in unserer Praxis zu bringen. Das Interessante ist, dass wir in diesen Meditationstechniken ja zum einen uns ein Fahrzeug bereiten und zum anderen ja schon auch Dinge verstehen können darüber, wie die Wirklichkeit funktioniert. Unser Körper ist natürlich auch Teil der Wirklichkeit und deswegen auch eine interessante Quelle dafür, der Wirklichkeit gemäß sehen zu lernen, was ja ein ganz zentraler Punkt in der Lehre des Buddha ist. Wir haben uns gestern und jetzt auch heute in der ersten Meditation, wie gesagt, mit dem intuitiven Erleben des Körpers beschäftigt, also mit dem unmittelbaren, die Aufmerksamkeit auf das körperliche Erleben, das körperliche Empfinden richten und haben dadurch auch eine Möglichkeit kennengelernt, den Körper auf neue Art zu verstehen, auf neue Art zu erleben. Jetzt möchte ich als nächstes verschiedene Übungen beschreiben, wo wir einen anderen Aspekt der Achtsamkeit verwenden, den der Wissensklarheit. Auch eine Rückblende nach gestern. Der Achtsamkeit als Gesamtpraxis, dem also diese beiden Komponenten der Aufmerksamkeit, die Fähigkeit, unseren Geist auf etwas zu richten, bewusst und auch kontinuierlich. Und die Wissensklarheit, sozusagen unsere Intelligenz, unsere innere Fähigkeit, etwas klar zu erkennen. Und die beiden treten immer so als Zwillingspaar auf, wenn es um die Achtsamkeitspraxis geht. Und wir können da trotzdem jeweils entweder den einen oder den anderen Aspekt betonen. Und ich finde es halt wichtig, die beiden zu kennen. Und dann können wir auch in unserer Praxis Erfahrungen damit machen, wie eine dynamische Wechselwirkung zwischen den beiden unserer Meditation einfach gut tun kann. Ja, also ein Beispiel hatten wir auch mit der Atembetrachtung. Wenn ich jetzt nur versuche, mich auf den Atem zu konzentrieren und das wird dann irgendwann langweilig, oder der Geist schweift einfach immer wieder ab, dann kann das daran liegen, dass unsere Wissensklarheit da nicht genug involviert ist. Die Wissensklarheit irgendwann sagt, ja, das weiß ich jetzt, dass ich ein- und ausatme, da investiere ich jetzt keine Aufmerksamkeit mehr. Und darum war die eine Anregung von Buddha zum Beispiel, sich mehr mit der Qualität des Atems zu beschäftigen. Ist der lang, ist der kurz, wie fühlt sich der genau an? Dann hat der Geist dieser Teil des Geistes, der auch was wissen, der was verstehen möchte, wieder ein bisschen mehr zu beißen. Und in den nächsten Übungen kriegt er auch einiges zu beißen, auch vielleicht unser Ego einiges zu knabbern. Und das ist es auch so ein Punkt, wo es vielleicht darauf ankommt, dem Buddha mal auch genau zuzuhören, sozusagen zu Ende reden zu lassen, das mal auf sich wirken zu lassen. Ich bin da so vorsichtig, weil ich eben schon Widerständen begegnet bin, dem gegenüber, was der Buddha uns da jetzt vermitteln möchte. Die Vorstellung, dass der Körper in Wirklichkeit so eine durchlässige Gefühlswolke ist, wie wir das bis jetzt besprochen haben, ist vielleicht noch eine schöne, angenehme Vorstellung. Und jetzt versuchen wir mal eine sehr physisch realistische Vorstellung vom Körper zuzulassen. Nicht nur zuzulassen, es ist eine Vorstellung, die uns allen vertraut ist, die ein Wissen, das wir alle haben, aber nicht unbedingt eines, das wir auch verinnerlicht haben oder das wir zu Ende gedacht haben. Ja, es geht ja in der nächsten Übung darum, uns zu vergegenwärtigen, woraus der Körper besteht, physisch, aus welchen Organen er besteht. Und dass jeder, der im Biologieunterricht aufgepasst hat, der weiß das so im Prinzip. Oder wer sich beruflich damit beschäftigt, weiß es sogar vielleicht noch viel genauer. Und unsere Aufgabe hier ist es jetzt, das aber nicht irgendwie wissenschaftlich korrekte Daten abrufbar zu haben, sondern im Rahmen dieser meditativen Aufmerksamkeit die Tatsachen über unseren tatsächlichen physischen Körperbau mal auf uns wirken zu lassen. Also die ganz einfache Tatsache, dass unser Körper aus Organen, aus Teilen besteht, die wir an und für sich genommen, ganz eindeutig als nicht Teil eines Selbstes sehen würden. Teile, die für sich genommen teilweise auch nicht attraktiv auf uns wirken würden, sondern vielleicht sogar eher unattraktiv. Ja? Teile, die wir nicht als besonders reinlich empfinden würden. Ja? In Sri Lanka konnte ich das oft schön beobachten. Vielleicht, weil das Klima dort auch ein bisschen schwüler und schweißtreibender ist, wenn da wo ein Lichtschalter an der Tür war oder ein Türgriff, dann hat sich da oft in ein paar Jahren einfach nur durch die Berührung mit dem menschlichen Körper etwas gebildet, das wir im Normalfall als eine Unsauberkeit bezeichnen würden. Ja, und das ist ein spannender Punkt, jetzt damit umzugehen. Zu sagen, dass etwas nicht sauber ist, wird in unserer westlichen Kultur oft als eine Abwertung gesehen oder als eine negative Wertung. Vielleicht hängt das auch mit unserem kulturellen Hintergrund zusammen, mit dem christlichen Hintergrund, wo ja auch im Mittelalter so eine Art Körper als Sündending Geschichte vielleicht abgelaufen ist. Und hier geht es eigentlich nur um die sachliche, faktische Darstellung des Körpers, wie er wirklich ist. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass wenn man das auf eine richtige, gesunde Art betreibt, man da auch durchaus den eigenen Körper dafür begeistern kann. Also der menschliche Körper erlebt das nach meinem Gefühl eher als eine Belastung, wenn man ihm gewisse Attribute abverlangt, die er einfach nur mit Schwierigkeiten leisten kann. Zum Beispiel, dass er immer jung und schön sein muss. Wie viele Menschen in unserer Gesellschaft also investieren massiv Zeit, Geld, Gedanken, Zufriedenheit in ihr körperliches Aussehen. Und das sich um einen gesunden, gepflegten Körper zu bemühen, ist natürlich was Sinnvolles. Aber sich mit dem Körper in einem Maße zu identifizieren, dass es uns nicht mehr möglich macht, den wirklichkeitsgemäß mit diesem Körper und allen Nuancen des Körpers umzugehen, ist natürlich ein Problem. Vielleicht ist es gut, uns nochmal daran zu erinnern, unter welches Motto der Buddha diese Übungen alle gesetzt hat. Jede dieser Übungen hat ja so eine Gebrauchsanleitung in den Nachspann. Ich kann das auch gerne nochmal vorlesen. Gestern habe ich auch erwähnt, dass hier eben die Er-Form, die männliche Form verwendet wird, weil der Buddha das ursprünglich an die Mönche gerichtet hat. Also ist immer ein Mönch dann auch exemplarisch der diese Übung ausführt. Also während der Mönch so unberauscht, einsatzfreudig, beharrlich verweilt, schwinden seine Erinnerungen und Einstellungen, die mit dem Alltagsleben zu tun haben. Mit dem Schwinden wird sein Geist innerlich zum Stehen gebracht, setzt sich, wird einheitlich und sammelt sich. Auf diese Weise entfaltet ein Mönch auf den Körper gerichtete Achtsamkeit. Also die Übungen sind auch dazu gedacht, uns aus diesem normalen weltlichen Hamsterrad einmal rauszubringen. Und eine sehr effiziente Methode meiner Meinung nach ist es einfach, uns und unsere dem Zufall überlassene Körperwahrnehmung einmal damit zu konfrontieren, was wir über den Körper tatsächlich schon wissen. Und zwar, wie er anatomisch zusammengesetzt ist. Ich lese es einfach mal vor, wie der Buddha das beschrieben hat, und sage dann ein paar Worte dazu, wie wir das praktisch umsetzen können. Weide ihr Mönche, untersucht ein Mönch diesen seinen Körper, der von Haut umhüllt, mit mancherlei nicht als sauber empfundenen Teilen gefüllt ist, von den Füßen aufwärts, von den Haaren abwärts, folgendermaßen. In diesem Körper gibt es Kopfhaar, Körperbehaarung, Nägel, Zähne, Haut, Fleisch, Sehnen, Knochen, Knochenmark, Nieren, Herz, Leber, Zwerchfell, Milz, Lunge, Dickdarm, Dünndarm, Magen, Kot, Galle, Schleim, Eiter, Blut, Schweiß, Fett, Tränensekret, Talg, Speichel, Rotz, Gelenkflüssigkeit und Urin. So als ob da ein Sack wäre mit Öffnungen oben und unten, gefüllt mit verschiedenen Körnern, wie Bergreis, roter Reis, Bohnen, Erbsen, Hirse und weißer Reis. Ein Mann mit gutem Sehvermögen würde ihn öffnen und ihn untersuchen. Da ist Bergreis, roter Reis, Bohnen, Erbsen, Hirse und weißer Reis. Also das ist die Aufgabenstellung. Ich würde es vielleicht aufgefallen sein, dass das Gleichnis eher einen neutralen Beigeschmack hat. Also dieser Sack, der da als Gleichnis verwendet wird, der oben und unten eine Öffnung hat, das kann man in Asien nach wie vor beobachten, die werden verwendet oft, um die Felder zu besäen.
Einzusäen.
Ja. Und also oben füllt man das Saatgut rein und wenn der Bauer dann so entlang geht, dann kann er das aus dem unteren Loch leicht irgendwie rausholen. Und so einen Sack hat man da jetzt vor sich und macht den auf und dann sieht man, aha, da ist das drin und das drin und das drin. Und es sind eigentlich lauter recht bunt durcheinander gemischte Sachen. Ja, vielleicht, was auffällig ist, bei so einem Saatgutsack würde man eigentlich nicht erwarten, dass das so drunter und drüber gemischte Körner sind. Und ähnlich ist es vielleicht auch, wenn wir diese Körperbetrachtung machen. Wenn ihr gut zugehört habt, also es ist auch die Aufzählung recht durcheinander, muss man zugeben. Es ist jetzt keine große Systematik dahinter, aber die ersten fünf sind übrigens auch die erste Meditation, die ich und alle anderen buddhistischen Mönche und Nonnen in ihrem ordinierten Leben machen. Noch während uns der Kopf rasiert wird am Weg, weiß nicht, du warst auch mal kurz, habt ihr das auch gemacht?
Weiß nicht mehr.
Also normalerweise ist das üblich, dass schon beim Rasieren des Kopfes, also noch bevor man dann wirklich die Robe angezogen bekommt, bei der Ordinationszeremonie, ist das das erste Kamatana, die erste Meditationsanweisung, über diese fünf Körperteile zu kontemplieren. Kopfhaare, Körperhaare, Nägel, Zähne, Haut. Und dass die fünf am Anfang stehen, ist kein Zufall. Das sind die fünf, die wir tagtäglich aneinander sehen. Also das ist das, was von außen von unserem Körper sichtbar ist. Also im Normalfall, obwohl wir natürlich theoretisch wissen, dass es nicht so ist, aber praktisch haben wir voneinander die Wahrnehmung, der und der und die und die, ihr besteht aus Kopf, Haaren, Körper, Haaren, Nägeln, Zähnen und Haut. Ja? Und dass dann noch 26 andere Körperteile dahinter sind, an das denken wir eben die meiste Zeit. Und drum, wenn wir jetzt den Körper öffnen, dann kommen wir vielleicht drauf, da ist ja ein ziemliches Sammelsurium an Teilen, an die wir so normalerweise gar nicht denken und an die wir oft auch gar nicht denken wollen. Oder manche dieser Körperteile, die hier aufgelistet werden, die zeigen sich ab und zu, jetzt Rotz oder Speichel oder sowas. Und da sind wir dann sehr erpicht darauf, das möglichst schnell wieder irgendwie zu beseitigen. Ja, das wäre jetzt eine Katastrophe für jeden von uns, wenn sich mehr als die fünf äußeren Körperteile irgendwie an uns zeigen. Dann müsste man schnell irgendwie das auswaschen, die Kleidung schnell wieder irgendwie in Ordnung bringen oder sonst irgendwas. Nichtsdestotrotz ist jetzt das primäre Augenmerk dieser Übung nicht da irgendwie so einen Grause- oder Gruseleffekt zu erzielen, sondern eine neutrale und gelassene Einstellung dem Körper gegenüber. Etwas, was uns dann im Endeffekt wieder dahin führen kann, wo wir in der Atembetrachtung auch hinkommen können. Und zwar dieses entspannte, erleichterte Gefühl, das durchaus auch vom Körper mit, wo auch vom Körper durchaus ein Beitrag dazu einfließt, dieses erleichterte Gefühl, wenn der Geist versteht, dass der Körper nichts zum Identifizieren ist. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, es ist ein also ich bemühe mich sehr, das irgendwie richtig und gut zu erklären, auch weil ich schon Erfahrungen gemacht habe mit Menschen, die das falsch verstehen. Wir hatten einmal in der Metta-Vihara jemand da, eine junge Frau, die ein Gast war, obwohl sie es eigentlich auch fairerweise hätte sagen sollen, das dann nicht gesagt hat, dass sie eine Essstörung hat. Und für die war die Beschreibung dieser Übung dann eine ganz schlimme Sache. Aber mir hat das im Nachhinein leid getan, weil mit ein bisschen geschicktem Einsatz wäre das eigentlich vielleicht auch genau das Richtige für so einen Menschen gewesen. Ne? Wenn man eine derart absurde Körperwahrnehmung hat, dass man vielleicht schon dünn und mager ist und glaubt man immer, man muss noch dünner sein, weil man noch nicht schön genug ist, da wäre doch eigentlich die beste Medizin dagegen mal zu sehen, ja, der Körper ist eben einfach ein Körper und wie der von außen aussieht, ist erstens gar nicht so wichtig. Zweitens ist da keine absolute Schönheit zu finden. Man kann sich ja auf der Suche nach Schönheit auch den inneren Werten zuwenden. Prinzip ist der Körper ein Teil der äußeren materiellen Welt. In meiner persönlichen Praxis habe ich dann festgestellt, dass diese lange Liste verschiedener Organe nicht ganz den Effekt erzielt, den ich durch die Praxis haben möchte. Und ich habe das dann für mich vereinfacht in vier Grundkategorien zusammengefasst. Auch weil das dann in der tatsächlichen meditativen Anwendung für mich persönlich viel einfacher war. Und wir werden die Meditation dann auch gemeinsam machen. Meine Zusammenfassung war, den Körper zu sehen als eine Zusammenstellung aus Knochen, Fleisch, Organen und Haut. Das umfasst im Prinzip diese ganze Liste von einzelnen Teilen. Ist euch schon mal aufgefallen, wie sehr wir als auch sozial untereinander als Menschen uns gegenseitig bewerten darüber, wie wir aussehen? beziehungsweise darüber, wie unsere Körper aussehen. Also ich habe die Erfahrung oft gemacht im Kloster, in der Metta-Vihara, wo der Abt, der Bandhinayana Bodhi und ich, wir haben uns immer zweiwöchentlich abgewechselt in den begleiteten Gesprächen für die Meditierenden. Dann war eben immer wieder der Fall, dass Menschen da am Samstagabend anreisen und ich sie dann eine Woche nicht in meinen Interviews habe. Und da dort auch edles Schweigen herrscht in großen Teilen, da heißt es, ich habe die Menschen eine Woche lang nur gesehen, wenn sie am Gang an mir vorbeigehen, wenn sie in der Meditation da sitzen. Und in der zweiten Woche waren sie dann bei mir im Gespräch. Und das war dann manchmal sehr interessant zu beobachten, wie innerhalb dieser ersten Woche schon der Geist sich ein gewisses Bild von diesem Menschen gemacht hat. Ja, wenn man sich so genau anschaut, die einzige Informationsquelle, die ich hatte, war der Körper dieses Menschen. Ich habe nicht gewusst, wie der denkt, wie der fühlt, sondern nur, wie er aussieht. Ja, und dann ist jemand, der vielleicht ein bisschen so eine niedliche runde Nase hat, der ist ja halt gleich sympathisch. Und jemand, der ein bisschen eine schiefe Nase hat, ah, der ist komisch. Und es ist auch eigentlich traurig, wie wir das an ein paar Zentimetern Haut, da zu viel und da zu wenig, wie wir uns da gegenseitig Rollen zuspielen oder uns eben da etwas miteinander verwechseln. Wie wir den Menschen für seinen Körper halten. Und natürlich ist alles Anatta, Geist und Körper und Gedanken und Gefühle, aber am Körper ist es besonders offensichtlich, würde ich mal sagen. Ja, also darüber, welche Gedanken man denkt und welche Gefühle man fühlt, hat man doch langfristig so im Laufe eines ganzen Lebens einen gewissen Einfluss. Ja, wenn man sich immer wieder gehen lässt und immer wieder zornig wird, gut, dann wird man irgendwann zu einem Menschen, der leicht zornig wird. Aber ob man mit einer runden oder mit einer schiefen oder mit einer eckigen Nase auf die Welt kommt, das konnte sich niemand von uns aussuchen. Ich bin sicher, dass jeder und jede von euch das eine oder andere am eigenen Körper hat, wo man sich denken würde, ja, das könnte ein bisschen größer oder kleiner oder dicker oder dünner sein. Da merkt man, wie machtlos man dem ausgeliefert ist. Ich denke, dass es wichtig ist, diese Übung, die wir hier kennenlernen, wirklich auch dieser Übung zu erlauben, unsere Wahrnehmung davon, was einen Menschen ausmacht, zu verändern. Es gibt da einen schönen Abschnitt in den Liedern der Mönche und Nonnen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das sich schon mal mit diesem Teil der Lehrreden beschäftigt hat, wo erwachte Mönche und Nonnen eben so ihre kleinen Strophen da quasi zum Besten geben. Da kam das mal vor, wo ich glaube, es war ein Mönch, der dann sagt, eben auch diese Meditation praktiziert hat und dann sagt, von sich spricht, bevor er diese Meditation verinnerlicht hat, fasste ich unter Menschen bloß die Puppen an. Also wenn man den Körper so als eine Art Organpuppe sieht und wir wollen mit einem Menschen in Kontakt sein, dann ist immer zuerst die Versuchung da, den Menschen in diese Puppe irgendwie hinein zu projizieren. Wie gesagt, ist das Ganze jetzt nicht dazu gedacht, den Körper irgendwie abzuwerten. Ich habe eher das gegenteilige Gefühl, dass der Körper sich dadurch befreit und entspannt fühlen kann, wenn er diese Last unserer Projektionen einmal nicht mehr tragen muss. Ich hoffe, dass ihr das auch so erleben werdet, wenn wir die Übung dann tatsächlich machen. Über eine zweite Übung möchte ich auch noch sprechen. die hier als nächstes dann vom Buddha aufgeführt wird, die sich auch wieder reflektiv, kontemplativ mit dem Körper beschäftigt. Und zwar geht es hier jetzt um den Körper als eine Mischung der vier Elemente. Diese vier Elemente sind ein Schema aus der Zeit des Buddha, sich materielle Phänomene zu erklären. Versucht euch einmal vorzustellen, ihr hättet nicht in eurer bisherigen Ausbildung, Schulbildung gehört von diesem Periodensystem und von irgendwelchen kleinen Kügelchen, die um andere Kügelchen herumfliegen. Und diese ganze Atomgeschichte und Elementegeschichte, die wir ja ehrlich gesagt nur als theoretisches Wissen vorgesetzt bekommen haben. Ja? Und jetzt stelle ich mal vor, ihr hättet das nicht vorgesetzt bekommen und versucht trotzdem euch die materielle Welt irgendwie zu erklären. Und genau in der Position waren die Menschen damals vor 2.500 Jahren. Und durch einfache Naturbeobachtung ist es dann eigentlich eine sehr schöne und schlüssige Möglichkeit, das materielle Erleben und das materielle Geschehen zu erklären. Wenn wir uns anschauen, woraus besteht das alles, was uns hier umgibt. Zum Beispiel der Parkettboden, auf dem wir alle sitzen. Und da wissen wir, das ist Holz und das war mal ein Baum. Und was ist so ein Baum in Wirklichkeit? Ja, der wächst in der Erde, zieht Mineralien aus der Erde, der braucht Wasser, der braucht Sonnenlicht, also Wärme, Hitze, der braucht die Luft und den Wind und das alles steckt es in diesem Parkettboden drinnen. Ja, wenn wir jetzt da drauf klopfen, spüren wir vielleicht vorrangig die Härte oder das Erdelement, das da drinnen ist. Ja, wenn wir ein Stück davon nehmen würden und es anzünden würden, würden wir merken, wie viel Energie oder wie viel Hitzeelement da noch drin steckt. Ja, wir würden auch merken, was für Gase da noch mit drin stecken und auch, vielleicht würde auch eine Flüssigkeit da noch irgendwie austreten und uns zeigen, dass das Wasserelement da auch noch mit drin ist. Und so ist dieser Parkettboden aus den vier Elementen besteht, so besteht auch unser menschlicher Körper aus den vier Elementen. Das ist eigentlich auch einfach nachzuvollziehen. Ich weiß nicht, was ihr heute zu Frühstück gegessen habt. Bei mir gab es jetzt zum Beispiel ein Croissant. Das Mönch wird man ja gut versorgt hier im Buddha-Haus München. Da gab es ein tolles Croissant vom Bäcker. Und das besteht in Wirklichkeit aus Getreide und sonst noch irgendwelchen Zutaten. Und ich muss das jetzt nicht irgendwie stundenlang durchdeklinieren. Ich denke, das ist vom Prinzip her verständlich, dass wir dasselbe Prinzip anwenden können wie für den Parkettboden. In Wirklichkeit alles, was unseren Körper ausmacht. Und also seit wir aus einer Zelle bestehen, wächst unser Körper durch Nahrungszufuhr. Erst im Mutterleib und dann, sobald wir autonomer Mensch sind, dann durch Nahrungszufuhr, die wir selber bewerkstelligen, ist der Körper sozusagen eine umgewandelte Nahrung. Und diese Nahrung besteht eben aus den vier Elementen. Und so wie wir Nahrung zuführen, so müssen wir auch wieder vier Elemente ausscheiden. Und so ist der Körper in Wirklichkeit ein Durchgangszimmer für die vier Elemente. Es kommt täglich was dazu und es geht täglich wieder etwas weg. Und dadurch, dass eine bestimmte Form vorgegeben ist, dadurch, dass das Raumelement in einer bestimmten Konstante folgt, bleibt dieser Körper einigermaßen gleich in seinem Äußeren. Also da, wo gestern Erdelement war, selbst wenn das dann ausgeschieden wird, kommt da auch wieder das richtige Erdelement hin. Ne? Darum haben wir eben, wenn wir morgens aufwachen, immer noch 5 Finger an der Hand und immer noch dieselbe Haarfarbe. Und wir können jetzt dieses Modell der vier Elemente auch verwenden, um eine neue Sichtweise auf unseren Körper zu erhalten. Und das Schöne an diesen vier Elementen, an dieser Art, das Materielle am Körper wahrzunehmen, ist, dass wir diese vier Elemente sowohl intellektuell reflektiv denken können, als auch intuitiv spüren und erleben können. Das könnte man jetzt, wenn man jetzt sagen würde, ja, nehmen wir doch gleich Wasserstoff und Sauerstoff und Kohlenstoff, könnte man auch sagen, der Körper besteht aus Kohlenstoff und aus Wasserstoff. Aber das können wir eben nicht nachempfinden. Das können wir nur intellektuell machen. Und die vier Elemente können wir auch als Gefühlsqualitäten in unser Leben. Na, wenn etwas schwer und fest ist, dann ist das ein erlebter Moment, Erdelement. Und wenn wir etwas fließend, flüssig in uns spüren, dann ist das ein erlebtes Moment, Wasserelement. Genauso mit dem Hitzeelement und mit dem Windelement, das wird auch auf der Bewegung, dem gasförmigen und so weiter in uns zugeordnet. Ja, vielleicht können wir mal hören, wie der Buddha das beschreibt in der Lehrrede. Weiter, ihr Mönche, untersucht ein Mönch diesen seinen Körper, an welchem Ort, in welcher Stellung auch immer er sich befindet, im Hinblick auf die Elemente. In diesem Körper gibt es das Erdelement, das Wasserelement, das Feuerelement und das Windelement. Doch hier ist ein Gleichnis dran gehängt, so als ob da ein geschickter Metzger oder sein Gehilfe, das ist leider kein sehr friedliches Gleichnis, der schlachtet eine Kuh und die Kuh wird in Einzelteile zerlegt und dann an einer Kreuzung verkauft. Ja, also, es ist zwar nicht schön, dass der Metzger eine Kuh geschlachtet hat, aber es ist ja nur eine Geschichte. Und was das Ganze aussagen will, ist, dass solange die Kuh noch auf der Weide steht, haben wir die Wahrnehmung, das ist eine Kuh davon. Auch ihr, wenn ihr mal zum Metzger geht oder im Supermarkt auch nur dran vorbeigeht, an der Fleischabteilung, dann hat man nicht mehr die Wahrnehmung im Normalfall, außer man ist vielleicht da besonders interessiert oder übt sich da ein Mitgefühl und sieht auch da noch eine Kuh liegen. Aber im Normalfall, wenn man da vorbeigeht, würde man sagen, aha, da ist jetzt, ich weiß nicht, wie diese verschiedenen Fleischstelle heißen, da ist ein Steak und da ist ein sowas und ein sowas und sowas. Ja? Und die Wahrnehmung der Kuh wäre nicht mehr da. Es wäre die Wahrnehmung, das besteht aus diesen und diesen Teilen. Und so können wir durch die Elemente-Kontemplation von der Wahrnehmung, das bin ich, dieser Körper ist ein beständiges Selbst, ist ein unabhängiges, autonomes Ding, das mit von der Außenwelt abgegrenzt ist, wegkommen, erkennen. Dieser Körper ist nur eine Sonderform der vier Elemente, aus denen eigentlich die ganze Welt zusammengestellt. Ja, das Schöne heute ist, dass wir genug Zeit haben, die Dinge auch dann nochmal in der Praxis auszuprobieren. Wir werden das dann auch gleich machen. Mein Fahrplan wäre jetzt gewesen, dass wir jetzt eine kleine Pause machen. Wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte des Vormittags angelangt. Dass wir dann gemeinsam eine Meditation machen und dann ist mal Zeit auch für einen Austausch, wo wir Fragen stellen können. Ja? Das ist soweit für alle. Okay. Dann machen wir eine kleine Teepause. Ja? Gut.